Mein Kalender sagt, es ist bald Dezember. Und ich weiß nicht, ob es euch gefällt, aber mir gefällt es gar nicht. Die Tage werden immer kürzer. Es wird so schnell dunkel. Und dann auch noch Regen und Nebel, alles grau in grau. Fürchterlich, oder? Das schlägt einem doch aufs Gemüt. Das ist genau die richtige Verfassung für diese Kirchenjahreszeit, in der wir uns befinden. Es geht nämlich so, am Ende des Kirchenjahres, das sind jetzt also die letzten drei mit heute gerechnet, letzten drei Sonntage im Jahr. Und die Namen dieser Kirchentagssonntage drücken das auch aus, dass das alles so irgendwie so schwer und so grau und so drückend ist. Volkstrauertag, Totensonntag, Ewigkeitssonntag. Und in dieser Zeit beschäftigen wir uns mit Themen, die wir gar nicht mögen. Krieg und Sterben, das Ende der Welt. Eigentlich drücken wir uns doch um diese Themen, oder? Wir könnten es doch einfach so machen, wir klammern das aus. Wir versuchen, diese Themen elegant zu umschiffen, oder? Wir ziehen die rosarote Brille auf und dann reden wir uns ein, ist doch alles nicht so schlimm. Oder wir sind erwachsene Menschen und wir stellen uns dieser Thematik. Und vielleicht tut uns das sogar gut, dass wir das ernst nehmen. Es könnte sein, wenn wir uns auf diesen Weg machen, dass wir unterwegs etwas entdecken, das uns sogar Hoffnung macht und uns näher zu Gott bringt. Ich lese uns einen Bibelabschnitt aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5 vor und ich hoffe, dass das mit diesem Abschnitt gelingt. Paulus schreibt, wir wissen ja, wenn das irdische Zelt, in dem wir jetzt leben, nämlich unser Körper, abgebrochen wird, hat Gott eine andere Behausung für uns bereit, ein Haus im Himmel, das nicht von Menschen gebaut ist und das in Ewigkeit bestehen bleibt. Weil wir das wissen, stöhnen wir und sehnen uns danach, mit dieser himmlischen Behausung umkleidet zu werden, denn wir wollen ja nicht nackt dastehen, wenn wir unseren irdischen Körper ablegen müssen. Ja, wir sind bedrückt, wir stöhnen, solange wir noch in diesem Körper leben. Wir wollen aber nicht von unserem sterblichen Körper befreit werden, sondern in den unvergänglichen Körper hineinschlüpfen. Was an uns vergänglich ist, soll vom Leben verschlungen sein. Wir werden auch an dieses Ziel gelangen, denn Gott selbst hat uns die Voraussetzung dafür geschaffen, hat uns ja schon als Anzahlung auf das ewige Leben seinen Geist gegeben. Deshalb bin ich in jeder Lage zuversichtlich. Ich weiß zwar, solange ich in diesem Körper lebe, bin ich vom Herrn getrennt. Wir leben ja noch in der Zeit des Glaubens und noch nicht in der Zeit des Schauens. Ich bin aber voller Zuversicht und würde am liebsten sogleich von meinem Körper getrennt und bei meinem Herrn zu Hause sein. Weil ich mich danach sehne, setze ich aber auch alles da rein, zu tun, was ihm gefällt, ob ich nun in diesem Körper lebe oder zu Hause bin beim Herrn. Denn wir alle müssen vor Christus erscheinen, wenn er Gericht hält. Dann wird jeder Mensch bekommen, was er verdient, je nachdem, ob er in seinem irdischen Leben Gutes getan hat oder Schlechtes. Paulus vergleicht unseren menschlichen Körper mit einem Zelt. Und dieser Vergleich stammt aus dem Leben der Beduinen. Wen wundert's, die Israeliten waren selber Beduinen. Und ein altes Glaubensbekenntnis lautet, ein umherziehender Aramäer war mein Vater. Die Israeliten wissen genau, wie Beduinen leben. Hat das Vieh die Umgebung abgegrast, dann werden die Zelte abgebrochen, man zieht an einen anderen Ort weiter, baut das Zelt wieder auf. Das ist der Gedanke, den Paulus hier nennt. Er vergleicht unseren Körper mit einem Zelt. Unser Körper ist für eine gewisse Zeit so etwas wie eine Heimat für uns. Wir leben in ihm und dann kommt der Tag, an dem diese Zeit vorbei ist. Das Zelt wird abgebrochen oder ohne Bild gesprochen. Der Mensch stirbt. Wir sterben. Das Zelt wird abgebrochen, ein Mensch stirbt. Soweit verstehen wir jetzt dieses Bild, aber Wenn wir weiterlesen, dann merken wir, dieses Bild fällt aus seinem Rahmen. Da stimmt's nicht mehr. Ein Zelt, das abgebrochen wird, das wird woanders wieder aufgestellt. Und Paulus folgt aber nicht diesem Gedanken. Er hat einen anderen, der lautet nämlich, das Zelt ist etwas Provisorisches. Es wird gegen ein festes Haus getauscht. Das Bild dahinter ist ein Beduine, der sesshaft wird. Er tauscht sein Zelt gegen ein festes Haus. Und ebenso bekommen wir einen neuen Leib, wenn wir sterben. Das Haus steht für unseren neuen, für unseren himmlischen Körper. Fleisch und Blut vergehen, der alte Mensch stirbt, ein neuer entsteht. Das Haus ist natürlich viel wertvoller, viel hochwertiger als ein Zelt. Und ebenso, folgert Paulus, ist unser auferstandener Leib ein Leib mit einer besseren Qualität als der irdische. Und dann nennt Paulus noch einen zweiten Gedanken, der von dem Bild des Nomaden abweicht. Das Zelt der Beduinen ist von Händen gemacht, die Menschen gemacht haben. Das himmlische Haus aber kommt von Gott, sagt er. Und wieder ohne Bild gesprochen, wir empfangen unser Leben von Gott, wir machen das nicht selbst. Und dieses neue Leben, das Gott uns schenkt, hat die Qualität der Ewigkeit. Das war mir jetzt einfach wichtig, das mal aufzudröseln, damit wir verstehen, was Paulus hier mit diesem Bild ausdrücken möchte. Er sagt, das irdische Leben und das zukünftige Leben bei Gott, das verhält sich zueinander wie ein Zelt zu einem festen Haus. Das Zelt ist von Menschen hergestellt, es ist ein Provisorium, wie unser irdisches Leben auch nicht auf Dauer ist. Es vergeht. Ein neues Leben kommt und dieses neue Leben ist auf Zukunft angelegt, es bleibt in Ewigkeit. Paulus vergleicht also unser irdisches Leben mit einem Zelt und er vergleicht unseren himmlischen Körper mit einem Haus. Er sagt nicht, dass unser irdischer Leib schlecht wäre. Wir denken manchmal so. Die griechische Philosophie, die behauptet das, der Leib ist schlecht. Aber Juden können so nicht denken. Unser irdischer Leib, in dem wir leben, ist nicht schlecht. Er ist nur anders als der himmlische Leib. Er ist nicht für die Ewigkeit geschaffen, aber für diese Zeit, für das Diesseits. Und deswegen sage ich, solange wir in diesem Leib leben, wohnen, sagt Paulus, können wir doch unser Leben auch genießen. Wir dürfen leben. Freuen wir uns. Freuen wir uns an unserem Körper, an dem, was wir können mit unserem Körper, an der Bewegung, am Sport, am Tanzen. Freuen wir uns, dass wir etwas mit unseren Händen machen und gestalten können. Genießen wir das, was wir erfahren mit unserem Körper. Das gute Essen, das uns schmeckt. Die gute Musik, die wir hören. Wunderbare Landschaften, die wir uns anschauen. Und dann dürfen wir uns auch freuen, dass wir in diesem Leben gute Beziehungen haben, nette Menschen kennen, Freundschaften leben, sind wir dankbar, dass es auch Menschen gibt, die wir lieben. Und was soll bitte jetzt daran schlecht sein? Unser irdischer Leib ist nicht schlecht, er ist eben nur anders. Er ist hinfällig und sterblich, ja, das ist er. Es geht mit ihm und deswegen auch mit uns an zum Ende zu. Wir leben nicht ewig. Wie ein Zelt wird dieses Leben eines Tages abgebrochen. Wir werden sterben. Aber das ist nicht das Ende. Mit seinem Bild vom himmlischen Haus öffnet uns Paulus unser Herz und unsere Sinne für das neue Leben bei Gott. Gott öffnet uns die Tür in seine neue Welt. Und dort wird alles viel schöner, viel herrlicher sein, als was wir heute schon an Schönem und Gutem erleben. Und als Vorgeschmack für dieses neue Leben in der neuen Welt Gottes hat Gott uns bereits jetzt schon seinen Geist geschenkt. Paulus malt uns eine herrliche Zukunft vor Augen und im nächsten Satz holt er uns wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Er beschreibt unser irdisches Leben und auch das, was unser Leben kennzeichnet. Unser Leben ist nicht schlecht, aber, und das wissen wir alle, nicht immer schön. Wir sind eben begrenzt, wir sind hinfällig, wir stöhnen, sagt er, wir sind bedrückt, wir sind niedergeschlagen, die Kraft lässt nach, die Hoffnung schwindet, der Mut verlässt uns. Paulus sagt, das wird so lange sein, wie wir in diesem irdischen Körper wohnen. Wir stöhnen und sind bedrückt, das kennen wir. Und dann machen wir unsere Späßchen drüber, jedenfalls ich mache das manchmal. Dann sage ich davon, ich bin in einem knackigen Alter, weil meine Knochen so knacken. Oder manche sagen, wenn sie morgens aufwachen und nicht tot sind und nichts wehtut, dann sind sie tot. Wir stöhnen, wir sind niedergeschlagen. Wir kommen an unsere Grenzen, unsere mentalen Kräfte schwinden. Wir erleben Niederlagen, unser Optimismus bricht ein. Schlechte Erfahrungen drücken uns nieder, der Mut schwindet. Die Lebensfreude nimmt ab und wir brauchen immer mehr Kraft, um uns wieder aufzurichten. Das Leben wird von Tag zu Tag mühsamer. Ja, das ist unser Leben. Es ist eben kein Ponyhof, kein Wunschkonzert. Wenn ich mich an meine Jugendzeit erinnere, wir haben noch so ein paar junge Leute unter uns, dann meine ich, dass wir damals ganz hoffnungsvoll in unser Leben gestartet sind. Wir hatten Ideen, wir hatten Träume, wir wollten die Welt auf den Kopf stellen und sie verändern. Heute ist das irgendwie anders, oder? Heute sind wir verunsichert. Die vielen Möglichkeiten, die sich uns bieten, verwirren uns. Wir haben Angst, wir könnten irgendwas verpassen. Wir meinen, wir dürften keinen Fehler machen, weil wir uns damit das Leben verpfuschen. Und dann sind auch noch die Kriege und die Bedrohungen, die uns verunsichern. Unser Leben ist doch irgendwie belastet. Wir stöhnen, wir sind bedrückt, die Angst regiert. Und ich würde ich Paulus fragen, warum wir so deprimiert und niedergedrückt sind, dann würde er wahrscheinlich sagen, das liegt daran, dass wir noch in dieser Zeit leben. Wir sehnen uns nach Frieden und nach der heilen Welt. Aber wir erleben nur Zerbruch und Leid. Und mir schwant, das ist nicht das Eigentliche, oder? Gott hat Ewigkeit in unsere Herzen gepflanzt. Und weil Gott in unser Herz diese Ewigkeit hineinsetzt, da ahnen wir etwas und dann hoffen wir auch, dass es mehr gibt als das, was es auf dieser Welt zu erleben gibt. Dass es Schöneres gibt, dass es Heileres gibt als das, was uns entgegenkommt. Wir seufzen, schreibt Paulus, und ich verstehe, hinter diesem Seufzen steckt eine große Sehnsucht. Und wenn ich Paulus richtig verstanden habe, sagt er, diese Sehnsucht ist letztlich deine Sehnsucht nach Gott. Was uns also so unzufrieden lässt, was uns entmutigt und enttäuscht, was uns wehtut, was uns traurig macht, das alles zeigt uns, dass in uns diese Sehnsucht nach einer heilen Welt steckt. Gott hat diese Sehnsucht in unsere Herzen hineingepflanzt und nur er kann sie stillen. Und er hat das getan, damit wir ihn suchen und bei ihm die Erfüllung unseres Lebens finden. Verstehst du jetzt, warum dich Erfolg, Macht und Geld nicht zufrieden machen? Dämmert dir jetzt, dass eine gute Ausbildung, ein netter Partner, ein tolles Haus die Leere in dir nicht ausgleichen wird? Wenn Jesus in deinem Herzen wohnt, wenn er dein Leben durchdringt, wenn Gottes Geist dich bis zur letzten Faser deines Lebens erfüllt, dann wirst du etwas von der Ewigkeit Gottes schmecken und dann wirst du eine Ahnung davon bekommen, was wirkliches Leben ist. Wir sind bedrückt und wir stöhnen, solange wir noch in diesem Körper leben, schreibt Paulus. Das Leid und der Schmerz, die Enttäuschungen, die dunklen Gedanken, all das gehört zu unserem Leben. Und solange wir in diesem Körper sind, wird uns das begleiten. Wir sind aus dem Paradies vertrieben worden. Das Dunkle und das Schwere ist zum Teil unseres Lebens geworden. Und? Mittendrin in Leid und Not und Tod ist Jesus. Er lebt unter uns. Er ist bei uns. Er begleitet uns. Er geht mit uns durch dick und dünn und lässt uns nicht mehr los. Mittendrin in diesem Leben ist Jesus. Und dann passiert das, dass wir seine Nähe erleben. Dann bekommen wir wieder Mut und es bewahrt uns davor zu resignieren. Er sorgt dafür, dass wir nicht an unserem Leben zerbrechen. Mittendrin ist Jesus. Manchmal öffnet er uns den Himmel und dann bekommen wir so einen Vorgeschmack der Ewigkeit. Dann atmen wir auf, dann erleben wir Glück, dann bekommen wir eine Ahnung davon, wie es einmal sein wird, wenn wir ganz bei ihm sein werden. Bis dahin sind wir bedrückt und stöhnen. Aber nun steht unser Leben unter einem anderen Vorzeichen. Jetzt sind wir bei Jesus geborgen und von ihm getragen und deswegen halten wir aus. Er befähigt uns sogar unter diesen schwierigen Umständen für unsere Mitmenschen ein Hoffnungsträger zu sein. Wir sind bedrückt und stöhnen und trotzdem machen wir unseren Mitmenschen Mut, ihr Leben mit Jesus zu leben. Unser diesseitiges Leben ist endlich und mühsam. Wir erwarten ein neues Leben bei Gott. Die Tür zu Gottes neuer Welt führt durch das Gericht am Ende der Tage. Das jüngste Gericht ist in der Tradition, aus der ich stamme, also die geistliche Heimat, aus der ich stamme, ist das ein Begriff, der ist mit Angst belegt. Im Gericht wird alles offenbar. Da kommen die Dinge auf den Tisch, auch das, was man lieber verborgen hätte. Und das sind ja keine angenehmen Aussichten. Wenn wir den biblischen Aussagen folgen, dann wird das ja auch so sein. Und trotzdem sage ich, das ist ein sehr einseitiges Verständnis vom Gericht Gottes. Wer so denkt, wer nur so denkt, hat weitere Aspekte des Gerichtes Gottes ausgeblendet. Und darum möchte ich gerne zum Schluss noch ein paar ergänzende Gedanken zum Verständnis des Gerichtes Gottes nennen und damit auch so unseren Blick dafür erweitern. Nicht wir sitzen zu Gericht, sondern Jesus oder Gott. Gott fällt das Urteil und er tut das souverän. Er braucht unsere Hilfe dazu nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Gottes Urteil manchmal anders ausfallen wird, als wir uns vorstellen. Wir werden uns hier und da sehr, sehr wundern. Also hören wir doch auf damit, andere oder gar uns selbst, vielleicht ist das sogar noch das Schlimmere, uns selbst zu verurteilen. Das Urteil gesteht nur Gott zu, auch das Urteil über uns. Und der kann es nämlich besser als wir. Das Ziel des Gerichtes ist nicht unsere Vernichtung. Das ist ein Irrtum, sowas zu denken. Nein, sondern das Ziel des Gerichtes ist, das Böse zu überwinden, weil das in Gottes neuer Welt keinen Platz mehr hat. Leid und Not, Ungerechtigkeit, Krieg und Gewalt, Krankheit und Tod gehören nicht in die neue Welt Gottes. Die müssen draußen bleiben. Gott will uns doch nicht vernichten. Warum sollte er das tun? Er liebt uns so sehr, dass er sein Ein und Alles für uns in den Tod gibt. Gott will nicht unser Tod, er will, dass wir leben. Er möchte die Ewigkeit mit uns verbringen. Das Gericht zielt also nicht auf unser Ende, sondern es will uns die Türen in die Ewigkeit Gottes öffnen, die Türen zum neuen Leben. Und trotzdem wird das nicht so sein, dass wir mit fliegenden Fahnen und erhobenem Haupt durch das Gericht hindurch flutschen, als gäbe es gar kein Problem. Das wird ziemlich brenzlig werden, sage ich euch. Wir scheinen das nötig zu haben, weil wir sonst zu viel auf uns und aus unseren frommen Leistungen uns zu viel darauf einbilden würden. Wenn wir vom Gericht Gottes reden, dann sollten wir zwei Dinge auseinanderhalten. Genau genommen gibt es nämlich zwei unterschiedliche Gerichte. Es gibt einmal das Gericht nach den Werken und das, das uns dann endgültig von Jesus trennt. Bei dem Gericht nach den Werken ist klar, keiner von uns ist so perfekt, dass er es bestehen wird. Nichts von dem, was wir tun, ist gut. Nichts. Alles ist irgendwie mit Eigennutz, mit Hochmut, mit Selbstverliebtheit und weiß ich was alles noch, was wir in uns haben, durchdrungen. Und wenn wir ehrlich sind, dann merken wir das auch. In Wahrheit tun wir das Gute doch nur für uns, oder? Auch nur, wenn es nur so ein ganz kleiner Anteil ist, nur für uns. Aber in Wahrheit ist da immer noch was von uns dabei. Für das Gericht nach den Werken gilt, keine noch so gute Tat wird bestehen. Wir selbst aber werden gerettet wie durchs Feuer hindurch. Und das wird mehr als knapp. Martin Luther hat sich das vorgestellt, wie das einmal sein wird, bei ihm. Ne? Und er beschreibt es so. Also alte Worte, aber wir kriegen das hin. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Mir auch übrigens. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Und dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel, dann, genau, also Christus, ne, er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb für ihn, lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Das Gericht nach den Werken macht deutlich, dass wir längst nicht so gut sind, wie wir meinen. Dann gibt es aber auch noch ein anderes Gericht. Es ist das Gericht, das uns endgültig von Jesus trennt. Und Luther macht deutlich, in diesem Gericht geht es darum, ob wir uns an Jesus hängen. Der Ausgang entscheidet sich also daran, ob wir Jesus vertrauen oder nicht. Gott zwängt sich keinem auf. Jeder hat die Freiheit, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Und im Grunde fällen dann Gott nicht das Urteil, sondern im Grunde fällen wir selbst unser Urteil. Wenn wir Jesus nicht wollen, dann respektiert Gott das und wir bekommen das, was wir wollen. Wir richten uns selbst. Ich sage es noch einmal, Gott will aber nicht ohne uns sein. Deswegen hat Jesus alles aus dem Weg geräumt, das zwischen uns und Gott auch steht. Der Weg zu Gott ist frei, er wartet auf uns. Wir dürfen kommen, so kommen, wie wir sind. Und wir sind willkommen bei ihm. Er nimmt uns an. Und wenn du Fragen hast, dann komm zu ihm mit deinen Fragen. Und wenn du unsicher bist und wenn du Zweifel hast, dann bring deine Fragen und deine Zweifel zu ihm. Und hast du den Eindruck, dass Dinge in deinem Leben passiert sind, die es dir nicht erlauben, zu Gott zu gehen? Dann sage ich dir, Jesus hat das schon längst aus der Welt geschafft. Alles, was dich belastet, hat Jesus auf dich genommen. Deine Schuld ist vergeben. Zwischen Gott und dir steht nichts mehr. Absolut nichts mehr. Dein Weg zu Gott ist frei. Du darfst kommen. Er will dich für immer und ewig bei sich haben und er wartet auf dich. Vertraust du ihm? Willst du bei ihm sein? Dann mach's wie Luther und häng dich an seinen Hals. Amen. Danke, Jesus, dass du uns lieb hast und dass deine Liebe so groß ist, dass du dein Leben für uns opferst. Ich danke dir, dass du alles gut gemacht hast zwischen deinem Vater und uns, dass nichts mehr zwischen uns steht und dass der Weg frei ist, dass wir kommen dürfen und dass du auf uns wartest. Ich danke dir, dass du nicht möchtest, dass wir zugrunde gehen, sondern dass wir leben sollen. Ich danke dir, dass du uns die Tür zur Ewigkeit öffnest. Und ich danke dir, dass das geschieht, wenn wir dir vertrauen. Danke, dass du uns das so leicht machst. Du weißt aber, wie es uns geht. Und manchmal, da erleben wir Dinge, die machen es uns schwer. Die drücken uns nieder, die rauben uns alles, was uns irgendwo Vertrauen und Hoffnung schenken kann. Danke, dass du uns dann festhältst und entfallen lässt, dass du uns dahin durchbegleitest, dass du uns zum Ziel bringst. Ich möchte dich bitten, dass wir das wagen, auch dann, wenn wir den Eindruck haben, dass es noch nicht so passt mit uns, dass da noch Fragen und Zweifel sind oder dass noch Dinge in unserem Leben sind, die müssten wir erst klären, dass wir es trotzdem wagen, zu dir zu gehen und dir das auszuliefern, in deine Hand zu geben und dann erleben, dass alles gut ist. Und ich danke dir, dass dieses Leben mit seinem Schönen, aber mit seinem Schweren, dass das nicht das Ende und nicht alles ist, sondern dass auf uns eine großartige Zukunft wartet. Ein neues Leben bei dir in der Ewigkeit. Herr, danke, dass wir uns darauf freuen dürfen und dass wir das erwarten dürfen. Amen. Wir beten miteinander und füreinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wenn wir jetzt gehen und den Zuspruch Gottes empfangen, dann heißt es, ich gehe mit dir, ich bin bei dir und wir gehen miteinander durch diese Zeit in die Ewigkeit bei ihm. So wollen wir den Segen Gottes empfangen. Es segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist. Amen.